Vielen Dank für die Musik. Wir haben jetzt gemeinsam die halbe Predigt gesungen. Da steckt so viel drin, ich kann das gar nicht aufgreifen jetzt. Wir beginnen mit Stolz, weil ich komme von der Uni, jeder ist stolz, oder? Im akademischen Bereich, in der Forschung, ist man besonders stolz, wenn man oft zitiert wird, wenn man gute Arbeit schreibt und andere Leute die Arbeit verwenden und sie nicht im Mülleimer landet. In der Wirtschaft ist man stolz, wenn man viel Geld reinbringt. Aber wir in der Gemeinde, wir sind ja nicht stolz, oder? Wir sind höchstens stolz auf unsere Demut. Na, aber worauf seid ihr stolz in der Gemeinde? Für die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, sehr gut. Jetzt sehen wir gleich, wer alles aufgepasst hat in der Bibelstunde. Gotteskindschaft. Ihr seid so christlich stolz. Gar nicht stolz auf Finanzen oder auf Besucherzahlen oder auf das schöne Gemeindegebäude. Schöne Berge. Ja. Wir sind gerade im Römerbrief Kapitel 5. Wer eine Bibel hat, kann es schon einmal herrichten und aufschlagen. Eine kurze Wiederholung. Ihr seid schon durch die ersten drei Kapitel gegangen. Die Zusammenfassung davon ist am besten in Römer Kapitel 3, Vers 23 bis 27. Ich lese nur drei Verse daraus. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Kann man da noch selbst auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Kurz Zusammenfassung von den ersten drei Kapiteln. Alle haben gesündigt. Alle sitzen im selben Boot, in Seenot, ohne Ziel, die Herrlichkeit Gottes aus den Augen verloren. Alles Rudern bringt nichts, alle Finanzen bringen nichts, alle Titel bringen nichts, alle Erfahrung bringt nichts. Das Boot wird kentern und sinken. Keiner ist gerecht genug vor Gott, weder die Römer noch die Juden, weder wir heute noch nicht einmal der Papst. Alle gehen ins Verderben. Ohne Gottes Hilfe kommt keiner in seiner Herrlichkeit an. Das ist Römer Kapitel 1 bis Kapitel 3, Vers 20. Und danach zeigt Paulus, dass nur der Glaube an Jesus Christus rettet. In seiner Gnade ist er mit einem Rettungsboot, mit einem Rettungsschiff losgefahren und hat uns gesucht, hat uns gefunden, hat uns gerettet. Und im Glauben, im Schritt, im Vertrauen können wir einsteigen ins Rettungsboot. Wenn du noch nicht eingestiegen bist, kümmere dich drum. Kümmere dich drum. Im Christentum geht es nicht um Stolz und Selbstgerechtigkeit. Es geht um die Rettungsaktion Gottes. Nochmal Vers 27. Kann man da noch auf etwas stolz sein? Das ist ausgeschlossen. Mr. Stolz hat die rote Karte bekommen. Ausschluss, ausgeschlossen. Und dann kommt noch dieses Kapitel 4, wo es um Abraham geht. Nicht einmal der Abraham hat seine Lorbeeren selbst verdient, hat sich's erarbeitet. Er hat auch nur geglaubt. Geglaubt an das, was Gott verheißen hat. Und heute kommen wir zum Kapitel 5. Letztens habt ihr schon angefangen mit den ersten zwei Versen. Paulus schreibt ganz viel darüber, was wir im Glauben alles empfangen haben, wie dieser Glaube jetzt ausschaut, was wir im Hier und Jetzt haben. Das Thema mit dem, wie man zum Glauben kommt, ist bereits abgeschlossen. Was haben wir im Glauben? Und wir kommen interessanterweise an eine Stelle, wo Paulus stolz ist. Und zwar so richtig angeberisch stolz. Glaubt ihr mir nicht? Schon? Ihr habt schon alle vorher gelesen? Ja. Paulus rühmt die Christen dreimal. Und dreimal Stolz. Und der mittlere Stolz ist aus meiner Sicht der frechste Stolz, der dreisteste Stolz. Und den schauen wir uns heute an. Ich habe die Predigt überschrieben mit Stolz im Bedrängnis, die göttliche Liebesversicherung. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für deine Wahrheit. Wir beten, dass du unser Herz aufmachst, damit wir sie erfassen können. Dass du unseren Geist aufmachst, dass wir es verstehen können. Und dass wir es umsetzen können und erleben. Amen. Wir lesen Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Der erste Stolz. Aber nicht nur das, wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für einen besonders gütigen Menschen opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Richtig viel Text, richtig viel Inhalt. Wir können nicht alle Aspekte davon anschauen, aber wir schauen uns den mittleren an. Wir haben einen dreifachen Ausblick, einen dreifachen Stolz. Stolz auf die Herrlichkeit, Stolz im Bedrängnis und Stolz in Gott. Den ersten habt ihr letztes Mal schon angeschaut, den zweiten, die Bedrängnis, schauen wir heute an. Das dritte kommt hoffentlich nächstes Mal. Stolz im Bedrängnis. Bedrängnis ist ein Riesenthema in der Bibel, ein unangenehmes. Es kommt im Neuen Testament fast überall vor, in den Evangelien ganz prominent, in der Apostelgeschichte, in den meisten Briefen, besonders von Paulus, Petrus, Jakobus, bis zur Offenbarung des Johannes, die Sendschreiben und die ganze Trübsal, die beschrieben wird. Und ich habe mir die Mühe gemacht, einfach einmal durchzublättern und ein bisschen so reinzuschauen, was dort alles vorkommt, und ich werde ein paar Stellen einfach zitieren, die Bibel für sich sprechen lassen. Mir sind drei Punkte prominent aufgefallen, die sich durchziehen. Es gibt noch wesentlich mehr dazu zu sagen, erwartet jetzt nicht zu viel, eine umfassende, einstündige Ausarbeitung zum Thema Bedrängnis, aber trotzdem, wir leben in der Realität der Bedrängnis. Es ist real. Was ist der Sinn in der Bedrängnis? Und was ist die Hoffnung, die wir haben in der Bedrängnis? Diese drei Aspekte wollen wir anschauen. Und dann danach gehen wir noch in den zweiten Teil des Textes. Die Realität in der Bedrängnis, was meine ich damit? wir leben noch nicht im Paradies. Lassen wir mal Paulus zu Wort kommen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Übrigens werden alle, die zu Christus Jesus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, verfolgt werden. Kann man das nicht rausstreichen aus der Bibel? Wir müssen Bedrängnis und Verfolgung erwarten. Das gehört zum Leben als Nachfolger Jesus dazu. Kennt ihr den Grazathlon? Ja? Ist jemand mitgelaufen? Sehr gut. Das ist so ein Laufwettbewerb mit Hindernissen. Also fast ein bisschen masochistisch, könnte man sagen. Und natürlich wissen die Läufer, die teilnehmen, dass da Hindernisse auf sie warten. Es kommt ständig das nächste Hindernis und immer skurriler. Wenn jetzt der Peter in Grazathlon läuft und auf einmal kommt er drauf, Moment, die letzten 5 Minuten, die letzten 3 Kilometer, schaffst du 3 Kilometer in 5 Minuten? 2 Kilometer. Es ist kein Hindernis mehr aufgetaucht. Es ist richtig gut gelaufen, du hast alle abgehängt, keiner mehr da. Dann musst du dich doch fragen, ob du dich verlaufen hast, oder? Weil Grazathlon ist Hindernislauf. Dann hast du die falsche Richtung, dann hast du das falsche Ziel. Und auch wir als Christus-Nachfolger, wir müssen mit Bedrängnissen rechnen. Und ich würde mal eine Frage stellen. Der Samuel darf nachher sagen, ob die theologisch korrekt ist oder nicht. Wenn in den letzten 5 Jahren deines Glaubens noch nie ein Bedrängnis gekommen ist, dann frag dich einmal, ob du vielleicht wo falsch abgebogen bist. Vielleicht hast du es dir zu gemütlich eingerichtet. Oder vielleicht hast du aufgehört, als Licht in die Dunkelheit zu scheinen. Vielleicht hast du dein Licht ein bisschen gedämpft oder versteckt, damit es keiner sieht, damit es nicht so aneckt, nicht so auffällt. Übrigens werden alle Menschen auf die eine oder andere Art Bedrängnis erleben. Wir als Jesus-Nachfolger werden Bedrängnis erleben, weil wir Jesus nachfolgen, im Hier und Jetzt. Und wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann wirst du die ewige Bedrängnis erleben. Drangsal, Gottesferne. Verglichen mit dem haben wir es eigentlich ziemlich gut. Bedrängnisse werden kommen für Christen. Aber das kann natürlich komplett unterschiedlich aussehen. Das kann Gelächter sein, wenn du das Wort Jesus das erste Mal in der Schule erwähnst. Oder Verachtung vielleicht sogar. Verleumdung, Ausgrenzung, Mobbing. Oder einfach so dieses: Hey, ich habe gedacht, du bist intellektuell, ich habe gedacht, du studierst. Wie kannst du an Märchen glauben? Das ist eine Form von Bedrängnis, also intellektuell halt, nicht körperlich, aber durchaus stark. Oder es kann uns so gehen, oder wie es hier auf den Plakaten dargestellt ist, vor einigen 100 Jahren sind die Leute sogar dafür gestorben. Oder wenn man darüber schaut, in unserer Jetztzeit sterben Leute dafür, dass sie an Jesus glauben. Wir haben das Privileg, dass wir das in Österreich nicht erleben und in einem freien Land sind. Viele haben das nicht. Es ist Realität. Schauen wir weiter oder kurz zusammengefasst noch. Ich würde sagen, jegliche Art von Hass dir gegenüber, sei es in Wort oder in Tat oder in Unterlassung, das ist Bedrängnis. Was sagt Jesus? Johannes 15, die Verse 18 bis 19. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir sind Aliens. Wir sind nicht von dieser Welt. Nicht mehr. Es ist sonnenklar, dass die Welt uns hasst. So wie Nachtschattengewächse es hassen, wenn die Sonne auf sie scheint. Und trotzdem hat uns Gott dahergesetzt, damit wir die Welt erwärmen, dass wir Frucht bringen. Es braucht uns nicht überraschen. Aber so sehr uns das bisher Gesagte vielleicht aufstoßt oder abschreckt, Paulus ist noch nicht am Ende. Er malt uns ein viel größeres, ein wunderschönes Bild, in dem die Bedrängnis viel kleiner wird, als wir sie manchmal vor Augen haben. Er gibt dem ganzen Geschehen einen Sinn. Er gibt Hoffnung, er gibt Ziel. Schauen wir uns an, was ist der Sinn der Bedrängnis? Jetzt aus unserem Text, Römer 5, der erste Vers, nämlich der Vers 3 vom heutigen Text. Wir sind auch stolz auf die Bedrängungen, die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind. Denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Gibt es Leute, die trainieren, die ab und zu ins Fitnesscenter gehen? Also ich nicht. Ah, ja. Manche gehen. Ich beneide euch. Ja, seid ausdauernd. Wenn du Muskeln aufbauen willst im Fitnesscenter, dann musst du durchs Training, richtig? Das ist ein physiologisches Prinzip. Anders funktioniert es nicht. Wenn du im Glauben wachsen willst, dann musst du durch Bedrängnisse. Das ist ein geistliches Prinzip. Anders geht's nicht. Und dann zuerst kommt die Geduld. Das Ausharren. Irgendwann realisiert man, ein einziger Besuch im Fitnesscenter reicht nicht. Das war zwar nett, die Geräte anzuschauen und dann mit Muskelkater nach Hause zu gehen, aber es braucht ein zweites Mal. Beim zweiten Mal realisiert man, es braucht ein drittes Mal. Und dann merkt man, es braucht Regelmäßigkeit. Ebenso ist es mit Glaubensstärke. Erst wenn wir Widerstand erleben, nochmal erleben und wiederholt erleben, werden wir richtig, richtig stark im Glauben. Das ist Potenzial zum Wachstum. Wir werden ausdauernd, wir werden bewährt, wir werden beständig, wir werden standhaft. Wir können feststehen und sind nicht erschüttert, wenn Dinge auf uns einströmen. Was schreibt Jakobus? Im Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Haltet es für reine Freude, meine Brüder, Klammer auf und Schwestern, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Die ganz die gleichen Themen. Es geht um Probe, Prüfung, es ist die Drangsal. Es geht um Standhaftigkeit und zur Reife kommen, makellos. Bedrängnis macht uns stark. Wer von euch liebt Skisport? Ah, ja. Sehr gut. Schöne Berge in der Gegend. Slalom, Abfahrt. Tourenski. Ja. Ich meine den Skisport, den man dann im Fernsehen sieht. Ja. Ja. Was sieht man da so im Fernsehen? Sieht man den Skifahrer bei der Diät einhalten? Sieht man sie beim harten Training? Ab und zu. Sieht man sie bei den Probefahrten? Selten. Wir sehen meist nur das Ergebnis. Wir sehen jemanden, der durch viele Bedrängnisse und Proben hindurch stark geworden ist. Ausdauernd, mit der Hoffnung, den Sieg nach Hause zu fahren. Möglichst in Österreich als Österreicher. Aber die Bedrängnisse, die ganze Vorarbeit, die sehen wir nicht. Und durchs Zuschauen beim Fernsehen wären wir auch nicht stark. Das ist irgendwo ein Sinn in der Bedrängnis, aber sagen wir mal ehrlich, immer sehen wir den Sinn nicht so klar. Nicht jede Bedrängnis kann mit einem Skisport verglichen werden. Und vielleicht geht Bedrängnis manchmal viel tiefer als, oder geht es dir gerade viel näher, weil eine geliebte Person leidet oder sogar stirbt. In erster Linie ist Bedrängnis schon gemeint aufgrund des Glaubens. Aber in zweiter Linie merkt man im Römerbrief, schreibt Paulus immer größer und immer breiter, nicht nur über Bedrängnis, sondern über alle Dinge, die Gott zum Guten wenden kann. Manchmal sehen wir den Sinn nicht. Wir fragen uns, sinnlos. Manchmal ergibt das ganze Drama des Lebens überhaupt keinen Sinn. Es wirkt so sinnlos. Und wenn du das gerade erlebst, ich habe jetzt keine Antwort für dich, aber einen Hinweis. Schau aufs Kreuz. Schau mal mit Paulus zusammen aufs Kreuz. Die Verse 6 bis 8. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für einen besonders gütigen Menschen opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da ist so viel Sinn darin. Aber wenn wir uns reinversetzen in einen Jünger damals, die Jünger von Jesus, die das live miterlebt haben, wie war es für sie? Oder wie ist es, wenn wir das nicht haben? Es ist doch sinnlos, oder? Da stirbt jemand, da stirbt Jesus, der Messias, für Leute, die es nicht einmal verdienen. Nicht für Pharisäer oder für die obere Klasse. Er stirbt für Leute, die es nicht einmal wertschätzen. Er stirbt sogar durch die Hand der Leute, für die er sterben möchte. Für Gottlose, für Sünder, für Feinde. Ist doch total sinnlos. Und doch hat es Sinn gehabt. Das sehen wir aber oft erst im Nachhinein. Vertraust du Gott, dass auch deine Lebensumstände einen Sinn gehabt haben werden? Jakobus schreibt noch weiter. Das Ziel ist nicht einfach reif und stark zu werden, sondern das ist der Weg. Es gibt ein Ziel, es gibt eine echte Hoffnung. Eine Hoffnung im Bedrängnis. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Es gibt einen Siegespreis. Es gibt eine Krone. Es gibt ewiges Leben. Es gibt eine Herrlichkeit. Wenn wir Prüfung erdulden, ausharren, aushalten, dann werden wir auch den Siegespreis bekommen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 18. Das Kapitel 8 ist übrigens sehr relevant für heute auch, wenn du es zu Hause vielleicht nochmal durchlesen möchtest. Römer 8, Vers 18. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Und man kann dem Paulus jetzt, glaube ich, nicht nachsagen, dass er nicht weiß, wovon er redet, bezüglich Leiden und Bedrängnis. Überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Meine Elberfelder übersetzt sogar, es ist nicht einmal wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das Ziel ist die Herrlichkeit bei Gott und dieses Ziel ist unerschütterlich. Das ist die Hoffnung in der Bedrängnis. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, wie es unser Text sagt im Vers 5. Ich zitiere, nichts kann uns dieses Ziel, diese Sicherheit rauben. Nicht einmal die Drangsal, das ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung. Wir haben das Ziel und nichts in dieser Welt kann uns dieses Ziel rauben. So, stellen wir uns noch einmal auf den Berg und genießen die Aussicht. Wir sind mit Paulus stolz in der Bedrängnis, weil wir eine unglaubliche Hoffnung, eine Herrlichkeit haben, auf die wir zugehen. Und jede Bedrängnis darf dazu dienen, dass wir nur noch stärker dorthin gezogen werden. So, Ende der Predigt. Seid ihr zufrieden? Nein. Ja, ja. Exegese halbwegs okay. Und jetzt geht's nach Hause und freut sich an der Bedrängnis? Oder geht es euch vielleicht auch so wie mir? Paulus, das schaffe ich nie. Das ist doch. Ich bin erstens kein Spitzensportler. Zweitens bin ich kein Bodybuilder. Drittens bin ich kein Superheld. Ich bin einfach ein ganz normaler Christ mit 1000 Schwächen. Es ist schön, ja, schön, was du sagst, aber Paulus weiß ja darum. Er hat es ja selbst erlebt. Und er ist noch nicht fertig. Jetzt kommt die Hauptzutat, jetzt kommt der Hauptgang. Jetzt geht es ans Eingemachte. Paulus gibt uns drei absolute Sicherheiten mit auf den Weg. Drei Dinge, an denen wir uns festhalten können, die wir erleben können, die Realität sind. Und ich nenne sie die göttliche Liebesversicherung. Erstens, die sichere Liebe Gottes. Die sichere Liebe Gottes, des Vaters. Zweitens, die sichere Kraft des Heiligen Geistes. Und drittens, die Sicherheit in Christus. Wir sehen die ganze Macht der Trinität in diesem Abschnitt. Und jede dieser Sicherheiten ist absolut. Es ist eine garantierte Zusage. Und jede dieser Sicherheiten ist absolut notwendig, um in der Bedrängnis zu bestehen. Nimm die Liebe Gottes weg und du verzweifelst an der Frage des Warum. Nimm die Kraft des Heiligen Geistes weg und du verzweifelst an deiner eigenen Unfähigkeit. Nimm Christus weg und du scheiterst an deiner Selbstgerechtigkeit. Wie entfaltet sich diese göttliche Liebesversicherung? Und jetzt müssen wir mal kurz zurückschauen in unsere Vergangenheit. Paulus macht einen Blick ständig in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft, in unserem Text. Was schreibt Paulus in Vers 6? Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Die Elberfelder schreibt kraftlos. Ohnmächtig. Der Sünde bzw. dem Satan ausgeliefert. Wir können dem Bösen nichts entgegensetzen. Und was tut Gott? Er schenkt uns seine Liebe. Die sichere Liebeszusage von Gott. Und diese Liebe von Gott, die ändert nicht nur ein bisschen was, die ändert die komplette Lebensrealität. Mitten im Chaos dieser Welt schafft Gott was Neues. Römer 5, Vers 5. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptpunkt in dem ganzen Teil. Das ist der Höhepunkt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist der Kern, das ist der Höhepunkt. Ist euch aufgefallen, falls ihr gerade den Römerbrief so ein bisschen durchgeht, dass hier in unserem Abschnitt das erste Mal so richtig die Liebe vorkommt? Davor redet Paulus ganz viel über Glauben, über Unglauben, über Zorn, über Sünde, über Gerechtfertigung. Aber das erste Mal so richtig prominent Liebe, die Liebe Gottes. Nur wenn wir uns wirklich geliebt wissen und fühlen, können wir Gott wirklich vertrauen, dass er uns ans Ziel bringt. Er wartet nicht nur im Himmel auf uns. Er ist da, hier, jetzt, Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, als du dich für ihn entschieden hast, als du gläubig geworden bist. Ich würde sagen, es ist manchmal so, wie wenn Gott dich von innen umarmt, von deinem Herzen heraus. Aber fühlen wir uns nicht oft lieblos, den anderen gleichgültig gegenüber, den Kollegen auf der Arbeit, den Menschen auf der Straße? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Gottes Liebe ist uns schon sicher, sie ist schon ausgegossen worden. Gott wartet nicht darauf, dass du zuerst die Heiligkeitsstufe 10 erreichst, bevor du auch quasi das bekommst. Er hat dir seinen Heiligen Geist schon gegeben, als du gläubig geworden bist. Und wenn du noch nicht gläubig bist, wenn du das noch nicht erlebst, mach das, bleib da dran, such danach, streb danach. Geh nachher zum Samuel und frag, wie geht das? Oder zu mir. Die sichere Liebe Gottes. Sie bewirkt aus der Kraftlosigkeit zur Kraft. Durch den Heiligen Geist sind wir gekräftigt. Wofür? Damit wir auch der Bedrängnis widerstehen können. Damit wir stehen können, damit wir durchgehen können. Wohin? Das Ziel ist die sichere Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist eine große Argumentationslinie in dem Text. Kraftlos, Heiliger Geist, gekräftigt. In aller Bedrängnis können wir bestehen. Nicht einmal mehr Bedrängnis kann uns trennen. Und wir erreichen die sichere Hoffnung der Herrlichkeit. So, das war der zweite Liebesakt Gottes. Was war der erste? Schauen wir nochmal in unsere Vergangenheit, gemeinsam mit Paulus. Paulus sagt, wir sind gottlos, als wir noch gottlos waren. Paulus sagt, wir sind Sünder. Aber viel mehr noch, wir sind sogar Feinde Gottes geworden, die seinen Zorn und sein Strafgericht verdienen. Das ist unsere Vergangenheit. Und was hat Gott in diesem ersten Liebesakt getan? Lesen wir den Vers 8. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, hat Gott seine Liebe bewiesen. Hast du dich schon einmal gefragt, ob Gott dich überhaupt lieben kann? Ich meine, wenn du dich mit allen anderen vergleichst, ja, natürlich liebt Gott die Tamaris, weil die ist so heilig, aber dich? Wenn du jemals an der Liebe Gottes zweifelst, und das tun wir alle irgendwann einmal, dann schau aufs Kreuz. Einen größeren Liebesbeweis gibt es nicht, als dass man für jemanden stirbt, für jemand anderes stirbt. Freiwillig. Besonders, wenn dieser jemand dein Feind ist. Wir haben absolute Gewissheit, dass Gott uns liebt. Wir haben absolute Sicherheit in Christus. Warum? Das Kreuz ist passiert. Es ist Teil der Geschichte. Und mit diesem Kreuz dürfen wir unsere Sünden, unsere Feindschaft auch Geschichte sein lassen. Paulus schreibt weiter. Wir haben nicht nur diese sichere Liebe Gottes, sondern wir haben auch Sicherheit in Christus. Die Verse 9 und 10. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Was steht hier alles? gerechtfertigt, gerettet, versöhnt, nochmal gerettet. Durch das Blut von Jesus sind wir gerechtfertigt. Gerecht. Es gibt keine Verurteilung mehr. Durch Christi Sterben sind wir versöhnt. Keine Feinde mehr. Und durch Christi Leben werden wir gerettet werden. Kein Strafgericht mehr in der Zukunft. Ich habe es nochmal anders aufgezeichnet, um das nochmal klarer zu machen. Wir haben diese absolute Sicherheit in Christus. Das sehen wir am Kreuz, der Tod Christi. Wir waren gottlose Sünder und sind jetzt gerecht. Das ist so sicher wie der historische Fakt, dass Christus gestorben ist, wenn wir das im Glauben annehmen. Wir waren Feinde und sind jetzt versöhnt. Das ist so sicher wie Christus gestorben ist. Vielleicht hast du manchmal diese bohrenden Fragen, und wenn es am Ende vielleicht doch nicht reicht, oder wenn ich zu wenig gemacht habe. Da sitzen so viele heilige Leute, aber ich, es reicht jetzt schon, was Jesus getan hat. Du hast jetzt schon nichts dazu beigetragen, dass Gott die ganze Welt mit sich versöhnt hat. Wie viel mehr werden wir durch sein Leben gerettet werden? Er ist auferstanden. Wir haben eine sichere Rettung in der Zukunft. Nämlich dann, wenn Gott allem Leid und aller Boshaftigkeit ein Ende machen wird, wenn er Gericht hält und eine neue Welt schafft. Unser Gericht ist schon geschehen an diesem Kreuz. Wir werden gerettet werden. Das ist die zweite Versicherung. Und sogar schon die dritte. Schauen wir noch einmal die göttliche Liebesversicherung an. Ah ja, ich habe noch eine Slide, wo man alles gemeinsam sieht, dass man die zwei Argumentationslinien sieht, die der Paulus hier fährt. Kraftlos, gekräftigt, hin zur Herrlichkeit. Gottlose Sünder gerecht und Feinde, die versöhnt sind. Und durch Christi Leben werden wir gerettet. Die göttliche Liebesversicherung. Wir haben die sichere Liebe Gottes, des Vaters, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die sichere Kraftquelle in uns. Und wir haben Sicherheit in Christus. Und Christi Tod bürgt für unsere Vergangenheit. Die Kraft des Geistes stärkt uns in der Gegenwart. Und Christi Leben bürgt für unsere Zukunft. Und weil wir diese starke göttliche Liebesversicherung haben, dürfen wir sogar stolz sein auf die Bedrängnis in der Bedrängnis. Auch wenn wir uns es nicht wünschen, auch wenn wir es nicht verstehen, aber es bringt unsere Hoffnung dazu, dass sie stark wird. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die auf uns wartet. Nehmen wir uns einen kurzen Moment Stille und dann lese ich noch zum Abschluss den Abschluss von Paulus. Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. Wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärte sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Christus ist doch für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr oder ein gewaltsamer Tod? Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.